3 Jahre ist es schon her, als wir letztes Mal, sogar ein bisschen länger, 3,5 Jahre ungefähr, als wir letztes Mal bei euch waren. Und ich freue mich wieder bei euch in der Mitte zu sein. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere mich noch kennt oder vielleicht sind neue da, die mich vielleicht zum ersten Mal sehen. Ich wurde gebeten, ein bisschen was zu meiner Person zu sagen. Ich habe nicht so viel zu erzählen. Ich bin Gott dankbar, dass ich in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bin und von Kind auf, und das möchte ich euch Kinder, Jungschaller, Jugend sagen, schätzt das, dass ihr in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen seid, dass ihr von Anfang an einen Weg von den Eltern beigebracht gekriegt habt, wie ihr euch verhalten sollt, was gut ist, was böse ist. Und dafür bin ich Gott sehr dankbar. Ich bin vor vielen bewahrt geblieben. Und deshalb freue ich mich, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Und jetzt seit schon etlichen Jahren darf ich Gott in diesem im Wort dienen, rumreisen in Gemeinden und sein Wort verkündigen, auch bei uns in der Gemeinde. Und selber arbeite ich im Klinikum bei uns schon 10 Jahre als Pfleger. Habe sehr viel Menschenkontakt, auch mit sterbenden Patienten. Und ich gebe mir Mühe, dort auch ein Licht zu sein und wo es möglich ist, auch etwas von Gott zu erzählen. Natürlich ist es ein sehr, sehr schwerer Bereich und von den Leitungen ist es nicht erlaubt, über den Glauben an der Arbeit zu sprechen. Ich wurde auch persönlich schon angesprochen, aber ihr könnt ja dafür beten, dass Gott mir da Gelingen schenkt und Kraft schenkt, das weiterzumachen, weil es ist ein ganz großer Widerstand und irgendwann kommt dann so ein Zustand, wo du dann Angst hast, das Wort weiterzugeben. Und davon möchte ich einfach bewahrt werden, dass ich nicht irgendwann für diese Menschen, die mir begegnen, irgendwann das Blut von mir gefordert wird. Und wünsche ich allen, dass wir in diesem uns unterstützen, dass Gott uns Kraft schenkt. Das zu meiner Person. Wir haben 3 Gottesdienste, die Jugend und die Jungschar, ich darf es schon verraten, haben 4 Gottesdienste, 4 Themen, die sie anhören dürfen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir jeder davon was mitnehmen können, dass auch ich persönlich, wenn ich die Themen bringe, dass ich von diesem Wort angesprochen werde. Und wir haben heute ein Thema. Ich weiß nicht, wurde es bekannt gegeben, die Themen? Es geht heute um den Glauben. Ich bin froh, dass auch in der Einleitung, in dem einleitenden Gebet auch von dem Bruder, der das erste Wort gesprochen hat, schon so ein bisschen hingeleitet wurde. Auch in den Aussprüche dieses, dass wir aus der Schule, wenn wir aus der Schule rausgehen, dass wir auf verkehrte Wege kommen können, dass wir am Ziel vorbeitreiben können. Und ich war mit Bruder Heinrich in Kontakt gewesen und er hat mir als Ermutigung für die Vorbereitung einen Vers mitgegeben und ich wollte ihn einfach einleitend zu dem Thema vorlesen, ist auch aus Sprüche, Kapitel 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Wir selber dürfen entscheiden, ob wir im Schutz Gottes laufen wollen oder nicht. Gott verspricht seinen Schutz, Gott gibt uns sein Versprechen, aber wenn wir unter diesem Schirm weggehen, sind wir selber schuld, wenn wir am Ziel vorbeitreiben. Und Gott sagt es, er ist wie eine feste Burg und wir dürfen hinlaufen und dort geborgen sein. Und damit wollte ich einleiten, das ist die Einleitung zu den Vorbereitungen. Wir haben 3 Themen, die wir im Gottesdienst besprechen wollen. Und das erste Thema sind feste Schritte im Glauben. Das zweite Thema morgen geht es um die Vergebung morgen früh und am Sonntagnachmittag haben wir das Thema, was macht der Wohlstand mit dem Christen? Wohin führt Wohlstand und Friede? Was macht er aus dem Christen? Das sind die 3 Themen, über die wir sprechen werden und das Jugendthema sind geistliche Mauern. Darum soll es heute gehen und das Oberthema ist Glaube. Wir sprechen heute von Glauben und das ist eigentlich das Fundament eines jeden Christen, um einzusteigen. muss man erstmal verstehen, was es heißt, Glaube. Und ich habe dem Thema eine Überschrift gegeben und wir werden eine ganz bekannte Person heute betrachten und gucken, wie er Glauben gelernt hat. Es geht um feste Schritte im Glauben. Wir alle haben ein Ziel, wir wollen irgendwann in die Heimat, in das ewige Jerusalem eintreten. Und dort hinzukommen, müssen wir feste Schritte gehen, um das Ziel zu erreichen. Wir haben es in der Einleitung gehört, wir sollen nicht am Ziel vorbeitreiben, wir sollen nicht von dieser Schule weggehen. Und interessant ist, dass diese Heimat so schwer zu erreichen ist und jeder möchte auf seinen eigenen Weg dort irgendwie ankommen. Und das funktioniert nicht. Und wir lesen ein Bibelvers zur Einleitung aus Hebräer, Kapitel 11. Das ist unser Buch heute, unser Kapitel, was wir heute näher betrachten wollen. Hebräer, Kapitel 11, Vers 1. Hebräer, Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Und wenn wir weiterlesen, wir haben es auch von dem Bruder gehört, dass Gott die Welt geschaffen hat, es ist eigentlich ganz schwer zu verstehen. Aber wenn wir hier weiterlesen, in Vers 3 steht es, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Das ist ein Wort, was unter den Lehrern, unter den Biologen nicht anerkannt wird. Wie kann aus dem Nichts irgendetwas entstehen? Und Gott hat es gemacht und wir dürfen es glauben. Das ist Glaube. Wir müssen verstehen, dass wir an etwas glauben, was nichts war und auf einmal ist etwas geworden. Lebewesen, die denken, fühlen können und sprechen können. Und wir dürfen mit diesem lebendigen Gott in Kontakt treten. Das ist Glaube. Und ich möchte zwei Worte, vielleicht habt ihr das in den ersten Vers von Hebräer 11 schon rausgehört, eigentlich so ein Vers, der zur Taufe gerne auswendig gelernt wird. Ich lese ihn nochmal vor. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir glauben an etwas, was wir noch nie gesehen haben, und wir hoffen darauf ohne Zweifel. Und ich habe zwei Worte, die ich unterstrichen habe. Das ist einmal Nichtzweifeln, ohne Zweifel und feste Zuversicht. Diese zwei Worte, die hier vorkommen, und der Schreiber des Hebräerbriefes deutet darauf hin, wir müssen an irgendetwas hoffen und nicht zweifeln. Und wir merken, in unserer Gesellschaft, im christlichen Leben, ist Zweifel und Hoffnungslosigkeit ein ganz großer Weggefährte. Ein ganz böser Weggefährte. Mangelnde Zuversicht und Zweifel sind diejenigen, die unser Glauben ruinieren, uns hindern, im Glauben zu wachsen. Und wir wollen heute über Glauben sprechen. Wir wollen heute über feste Schritte sprechen im Glauben, damit wir weiterkommen, damit wir in unserem Glaubensleben wachsen dürfen, dass unser Diagramm hochgeht, nicht Höhen und Tiefen anzeigt. Es ist gut, auf Höhen zu befinden, aber oft ist es so, man hat eine Höhe erlebt und dann ist man wieder ganz unten. Dann krabbelt man wieder langsam diesen Berg hoch, ist wieder auf einer Höhe und dann fällt man wieder runter. Gott möchte, dass wir eine Steigerung in unserem Leben haben. Und deshalb möchten wir heute eine Person betrachten, um Glauben auszuleben, gehört vieles noch dazu. Feste Schritte heißt, man muss einen festen Boden unter sich haben. Man kann nicht auf dem Sandboden, kann man keine festen Schritte gehen. Man weiß, da wo Sand ein bisschen mehr aufgefüllt ist, gerade wenn man am Meer spazieren geht, weiß man, wie schwer es ist, sich dort fortzubewegen. Das Glaubensleben soll auf festem Boden stehen. Wir müssen einen festen Untergrund haben. Und Glauben ist etwas ganz Besonderes. Wir vertrauen auf Gottes Zusagen und es ist nicht einfach nur ein Vertrauen, Und wir finden hier in Hebräer 11 viele Beispiele von Menschen, die den Glauben ausgelebt haben, die der Glaube geprägt hat. Das eine ist, erstmal den Glauben zu bewahren, den Glauben zu halten und dann in die Praxis umzusetzen. Zwei Seiten, die wir hier betrachten können und die ganz besonders bei den Glaubenshelden zu sehen sind. Einmal haben sie angefangen zu glauben, nicht gezweifelt, und der zweite Teil war praktisch, das Leben wurde geprägt von dem, woran sie geglaubt haben. Und eine Person, ich weiß nicht, ob ihr schon darauf hinauskommt, um welche Person es heute gehen wird. Eine Person ist hier ganz besonders hervorgehoben, wo man das beobachten kann. Wo man sehen kann, wie sein Glaube sich gesteigert hat. Von 0 bis 100, eine Steigerung. Und wir sehen fast nur Steigerung, ganz selten mal irgendwo Tiefen in seinem Leben. Wer weiß, um wen es geht? Abraham. Über Abraham. Und ich weiß, wo ich noch Predigerseminar gemacht habe, wenn unser Lehrer eine Frage nicht beantworten konnte, sagt er, fragen wir Vater Abraham. Sagt er, der kennt eine Antwort, das ist der Glaubensvater. Schade, dass er nicht mehr bei uns ist, sagt er, dass wir ihn nicht mehr direkt fragen können, aber wir dürfen auf sein Leben schauen. Das wollte er uns damit sagen und wir freuen uns, dass wir auf sein Leben schauen können. Wir haben jetzt in den letzten Tagen, haben wir in der Bibelstunde ein interessantes Thema gehabt. Und unser Gemeindeleiter hat das so schön ausgeführt. Es ging um Berge. Um Berge im geistlichen Leben. Wir werden heute in der Jugendstunde, werden wir über den Schutthaufen sprechen, der Nehemia gehindert hat, die Mauer weiterzubauen. Oder die Leute. Ja, Nehemia war motiviert gewesen, aber die Leute, denen hat der Schutthaufen gestört und die waren übermüdet gewesen, weil sie nur Schutt gesehen haben. Berge von Zweifel, weil rundherum die Feinde da waren, die sie ausgelaugt haben und sie haben hart gearbeitet. Dann haben wir über Berge gesprochen, nicht vergeben können. Das war auch ein Berg gewesen. Wenn wir Josefs Geschichte morgen betrachten werden, werden wir sehen, ein Berg von Problemen war Vergebung. Und genauso ist ein großer Berg in unserem Leben, das ist Zweifel und Hoffnungslosigkeit. Der Zweifel an die Errettung ist ein ganz großer Berg in unserem Leben, wieso wir im Glauben nicht wachsen können. Und darum soll es heute gehen und wir wollen heute diese Person Abraham betrachten. Und Abraham hat eine ganz besondere Berufung gehabt. Wer kennt die Berufung von euch? Wie wurde Abraham berufen? Kinder, könnt ihr mir da helfen? Wie wurde Abraham berufen? Eine ganz schöne Geschichte, meine Lieblingsgeschichte, wenn ich Abraham und die Patriarchen lese, das ist eine der Lieblingsgeschichten von mir, um die es geht. Und Abraham hatte eine ganz, ganz besondere Berufung gehabt. Wer kann mir da weiterhelfen? Es ist ganz einfach, es ist nur ein Vers. Und wir lesen ihn in 1. Mose, Kapitel 12, Vers 1, zweite Hälfte und Vers 2, erste Hälfte. Also es ist ein Vers, zwei halbe Verse. Da geht es um die Berufung von Abraham. Gehe aus deinem Vaterland und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen. Das war Abrahams Berufung. Und jetzt durfte Abraham entscheiden, was mache ich mit dieser Berufung. Wir sprechen von einem unbekannten Gott, von einem Gott, den Abraham nie gekannt hat. Er hat in einem Land gelebt, wo Götzendienerei war. Und jetzt kommt Gott und spricht Abraham an. Gehe raus aus deinem Vaterland, das war das Erste. Einmal aus dem Vaterland rausgehen, von deinen Freunden weggehen. Und was war das Dritte? Aus dem Vaterhaus rausgehen. Und dann kommt das Nächste, in ein Land, was ich dir zeigen werde. Aber drei Bedingungen. Gehe aus deinem Vaterland raus, aus deiner Freundschaft und aus deinem Vaterhaus. Diese drei Dinge musste Abraham erfüllen. Überlegt mal, es kommt einer und sagt dir, verlass dein Haus, verlass dein Land Verlass deine Freunde und geh dahin, wo ich dich gebrauchen werde. Gott konnte mit Abraham in dem Land nicht arbeiten, deshalb hat er so eine schwere Berufung gehabt. Abraham befand sich in einem Land mit Götzendienerei. Und Gott kann keine Gemeinschaft haben mit zwei Göttern. Das geht nicht. Und deshalb musste Abraham zuerst sein Land verlassen. Das war die Bedingung, die Abraham gestellt bekommen hat von Gott. Und er durfte wählen. Gehe ich den Weg, dann werde ich gesegnet. Ich will deinen Nachkommen segnen. Die hatten keinen Nachkommen. Abraham war 75 Jahre alt und hatte keinen Nachkommen. Und hier kriegt er gleich eine Zusage. Ja, und ich will dich und dein Nachkommen segnen. Was für ein gewaltiges Wort. Und was macht Abraham? Er geht. Er geht. Und das ist das Gewaltige an dem Glauben von Abraham. Mit 75 Jahren lernt er Gott kennen und geht aus dem Vaterland raus. Verlässt seine Freunde, verlässt sein Vaterhaus, was er vielleicht so lieb gewonnen hat, und geht raus. Völlig in ein Land, was er nicht kannte. Und das ist so gewaltig. Und wir sehen, welche Schule Abraham durchgeht. Es ist eine gewaltige Schule und wir sehen, dass es viel, viel Segen gebracht hat, dass Abraham so gehorcht hat. Und ich habe es auch so ähnlich aufgebaut wie eine Schule. Wie bei uns das Schulsystem, so ähnlich habe ich die Punkte aufgebaut. Wo wir sehen können, dass Abraham Glauben gelernt hat. Er hat nicht die Möglichkeit gehabt, wie wir von klein auf, zu wissen, was gut und was böse ist. Er musste mit 75 Jahren von der ersten Klasse anfangen. Und dann musste er langsam lernen. Und Gott war ihm sein Vater gewesen, der ihm das beigebracht hat. Und er war in der Schule, in der besten Schule, bei dem besten Schulleiter, bei dem besten Lehrer gewesen. Er war mit Gott. Er ist mit Gott gegangen. Er hat an Gott nicht gezweifelt. Und das ist das Schöne an Abraham, seinem Leben. Wir lesen dazu Hebräer 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Und dann lesen wir in Vers 16 weiter, das sagt Gott über Abraham aus, bevor aufgezählt wird, was er in seinem Leben erlebt hat. Darum schämte sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Jetzt will ich uns die Frage stellen, schämen wir uns oder muss Gott sich für uns schämen? Hier steht von Abraham und von den Glaubenshelden, Gott schämte sich nicht, ihr Gott zu nennen, ihr Vater zu nennen. Und überall, wo wir es lesen, wenn wir das Alte Testament betrachten, steht es der Vater, Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Ganze Familie aufgezählt. Er schämte sich nicht, sich der Vater von Abraham, von Isaak und von Jakob zu nennen. Und jetzt ist die Frage, schämt sich Gott, dass wir seine Kinder sind? Oder freut er sich, dass du einen lebendigen Glauben hast, der feste Schritte im Leben hervorzeigt? Und heute wollen wir diese Person betrachten, wollen wir sehen, was Abraham ausgezeichnet hat, ein Vater des Glaubens genannt zu werden. Und ich habe den ersten Punkt, habe ich überschrieben mit die Grundschule des Glaubens. Und die Grundschule des Glaubens, der erste Punkt, die erste Klasse oder die ersten vier Klassen sind ja bei uns in dem Schulsystem, ist die Grundschule. Und die erste Klasse von der ersten bis zur vierten Klasse wird als Grundschule bezeichnet. Und ich habe dahinter geschrieben, Gehorsam lernen. Die erste Stufe, die erste Klasse, diese ersten vier Klassen bei uns, ich weiß es nicht, wie viele Jahre es bei Abraham gedauert hat, aber wir sehen, Gott hat ihn berufen. Er nimmt seine Frau, sein Hab und Gut und geht aus dem Land. Von Anfang an Gehorsam. Und wir lesen dazu Hebräer 11, Vers 8. Denn durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Und der erste Punkt ist Gehorsam. Abraham musste, bevor er Glauben lernen durfte, musste er gehorsam werden. Er musste gehorsam lernen und es war nicht einfach gewesen. Und ich möchte euch sagen, die, die einen Neuanfang gemacht haben, ich habe gehört, bei euch war letzte Woche, ja? Taufe. Ihr hattet letzte Woche Taufe gehabt. Ihr habt einen Neuanfang in eurem Leben erlebt, wo Gott in euer Leben reingekommen ist und ihr habt einen ersten Schritt gemacht in eurem Glaubensleben. Das Erste, was ihr wissen müsst, ist gehorsam sein. Abraham musste, um glauben zu können, musste er an erster Stelle gehorsam lernen. Und diese erste Schule, diese Grundschule des Gehorsams, musste Abraham als allererstes durchgehen. Die Berufung. Verlasse dein Vaterland, verlasse dein Vaterhaus und die Freundschaft, deine Freunde. Sind wir bereit? Wenn uns das Land, wenn uns das Vaterhaus und die Freunde zurückziehen, sind wir bereit, gehorsam zu sein und diese Ebene, diese Seite zu verlassen? Sind wir bereit, mit unseren Freunden Schluss zu machen und zu sagen, ich will gehorsam sein? Ich möchte Gott nachfolgen. Wenn wir weiterlesen, wenn wir über Samuel lesen, steht es, wo Samuel sich an Saul wendet, sagt er, Gehorsam ist besser als Opfer. Und was sagt er weiter? Opfer ist Götzendienerei. Und dann steht es weiter, wenn man dann Offenbarung aufschlägt, steht es, dass Götzendiener das Himmelreich nie ererben werden. Bei Gott ist es gleich, ob du gehorsam bist oder Götzendienerei machst. Es ist auf einer Ebene. Und deshalb fordert Gott als erstes, die erste Stufe, es ist bei Abraham gehorsam gewesen. Bist du bereit, Gott dich voll zu unterordnen? Und Saul konnte es nicht. Und deshalb wurde Saul als König von Gott verstoßen. Und dann steht es, ich habe einen Besseren gefunden. Einen, der sich voll unterordnet hat. Der von klein auf gehorsam gelernt hat, und das war David, wurde an Sauls Stelle gestellt und hat das Volk geleitet. Sind wir bereit, gehorsam zu lernen? Wenn wir feste Schritte in unserem Glauben machen wollen, geht es nicht an Gehorsam vorbei. Wir müssen erstmal lernen, gehorsam zu sein. Und dann können wir zur zweiten Stufe, zur zweiten Abteilung unseres Schulsystems kommen. Das ist die mittlere Stufe, die Mittelschule. Ja, von 5 bis 10. Das ist die Mittelschule. Und wer meint, was könnte die zweite Stufe in Abraham seinem Leben gewesen sein, dass er erlernen musste nach dem Gehorsam? Wir lesen Hebräer 11, Vers 9a. Und Vers 10. Hebräer 11, Vers 9a, die erste Hälfte also, und Vers 10. Wir können auch beide Verse durchlesen. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen, in dem verheißenen Land wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hatte, deren Baumeister und Schöpfer Gott war. Was ist die zweite Stufe? Man sagt immer, die mittlere Stufe ist, die Mittelschule ist die schwierigste Schule. Ja, da entscheidet sich, in welche, früher war das bei uns so, erst war die Förderstufe und dann wurde entschieden, in welche Klasse du kommst danach, ob du Realschule, Hauptschule oder Gymnasium gehst, nennt sich Mittelschule. Und wer glaubt, was könnte es sein in Abraham seinem Leben, was in der Mittelschule bei ihm war. Wer hat das hier aus dem Vers gelesen? Ich lese nochmal vor. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen, in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, die Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf eine Stadt, die einen festen Grund hatte, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Warten. Warten ist die zweite Stufe, die Abraham erlernen musste. Gott hat ihm verheißen, gehe raus aus deinem Vaterland und ich werde dich segnen. Das war die Voraussetzung. Und Abraham wollte gesegnet werden. Abraham wollte gesegnet werden, er wollte nicht an diesem Segen vorbeigehen und hat Gehorsam gelernt. hat Gehorsam gelernt und jetzt kommt die zweite Stufe und wir lesen den nochmal. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande als in einem Fremden und wohnte in Hütten, denn er wartete auf eine Stadt, die einen festen Grund hatte, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wo er aus dem Land rausgehen sollte, aus dem Land, wo er gelebt hat, Chaldea heißt das ja, das Land, in ein Land, was ich dir zeigen werde. Er hat das Land erreicht. Ja, er hatte den Jordan überschritten und dann steht es, das ist das Land, was ich dir und deinen Nachkommen geben werde. Was hat Abraham gemacht? Er befindet sich in einem Land, was Gott ihm verheißen hat. Er sollte aus seinem Land rausgehen. Aber das Land ist nicht das, was er kriegen sollte. Und wir kennen diese Begebenheit, wo Abraham und Lot zu einem Punkt gekommen sind, dass denen ihre Hirten immer größer wurden, ihre Hirten, nicht die Hirten, die Schafherden und alles, was die hatten, größer geworden sind. Und es war dazu gekommen, dass es zu einem Streit kam. Wir kennen diese Geschichte. Und jetzt steht der Neffe von Abraham da und Abraham war wie ein Vater für seinen Neffen gewesen. Es steht nicht genau geschrieben, was mit Lot seinem Vater war, aber er ist mit Abraham mitgegangen. Und jetzt sind die zu einem Punkt gekommen, wo Abraham und Lot gesehen haben, dass die Hirten untereinander streiten. Die streiten untereinander wegen den Grasflächen. Und jetzt kommt Abraham, der schon die ersten vier Klassen durchgelernt hat, Gehorsam zu lernen, kommt und sagt, Lot, wenn du sagst, du gehst nach rechts, gehe ich nach links. Wenn du sagst, ich gehe nach links, gehe ich nach rechts. Und das sagt Abraham mit 75 Jahren, sagt das, vielleicht war er schon ein paar Jahre älter gewesen, sagt Abraham seinem Neffen, der Onkel seinem Neffen. Ich glaube, normal, die richtige Entscheidung für jeden wäre klar, der Onkel entscheidet, Gott hat ihm das Land verheißen, ich wähle aus und du kriegst das, was übrig bleibt. Aber Abraham sagt, du darfst wählen. Und Lot wählt sich den besseren Teil aus. Ja, er meint, das ist das bessere Land. Er meint, um ein schönes Land zu haben, um ein Haus zu bauen, um eine Schule für meine Kinder zu kriegen, brauche ich eine schöne Stadt. Eine fruchtbare Stadt, damit ich viel anbauen kann. Und hat den Teil Sodom und Gomorra gewählt. Und er geht. Und die Herden trennen sich. Abraham wusste, das ist nicht das. Das ist ein Halteort, wohin Gott mich geführt hat. Gott hat für mich eine Stadt bereitet und hier steht es buchstäblich geschrieben, er wartete auf eine Stadt, die einen festen Grund hatte, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das war Abraham seine Hoffnung gewesen. Und er lässt Lot gehen. Und wir sehen in Abraham seinem Leben, sehen wir die Folgen. Wir sehen die Früchte Abraham seines Lebens, ja, wir sehen an Abraham sein Leben, wie es weiterging. Wir sehen, aus Isaak ist ein Glaubensvater geworden, aus Jakob ist ein Glaubensvater geworden. Und was ist mit Lot seinen Kindern passiert? Dort, wo die Engel schon in die Stadt kamen, um Lot zu warnen, Lot, gehe raus mit deiner Familie, gehe raus aus dem Land, waren Leute da gewesen, die schlimme Sachen vorhatten. Und sagte, nimm meine Kinder, lass diese Männer in Ruhe, nimm meine Töchter, macht mit ihnen, was ihr wollt. Als Vater von Kindern, einfach fremden Menschen, die Kinder zu übergeben, macht mit den Kindern, was ihr wollt, ist sehr unklug. Es ist sehr schrecklich gewesen. Und wir sehen die Folge, die in Lot seinem Leben kam. Am Ende wurde er von seinen eigenen Töchtern betrogen. Was für ein schreckliches Ende. Und Abraham hat gelernt zu warten. Er wusste, Gott hat was Schöneres, was Besseres vor. Und wenn ich den Glauben auslebe, wenn ich Gott gehorsam sein werde und warten lerne, erwartet mich eine Stadt, wo selbst der Bürgermeister, der Baumeister Gott ist. Und das war sein Sehnen. Wir kommen jetzt zur dritten Stufe. Es gibt vier Stufen. Wir kommen jetzt zur dritten Stufe. Wer weiß, wie die dritte Stufe bei uns in Deutschland genannt wird? Das ist die Oberstufe, genau. Die Oberschule. Und dort wird eigentlich so die Richtung angegeben, wenn man einen Beruf erlernen möchte, wird in der Oberstufe, 11., 12. Klasse, wird das Fachabi oder so, wird schon mit einer gewissen Richtung hingegeben. Es ist eine Steigerung zur normalen Schule. Es erreicht nicht jeder. Welche erreichen die 10. Klasse mit Mühe und Not oder die 9. Klasse Hauptschule und gehen von der Schule, weil sie die Leistung nicht erbracht haben, um in die Oberschule zu kommen, in die Oberstufe zu kommen. Aber im Glaubensleben brauchen wir diese Stufen. Die erste Stufe war Gehorsam, die zweite Stufe war Warten lernen und jetzt kommt Vertrauen lernen. Abraham musste Vertrauen lernen. Überlegt, er muss in ein Land gehen. Reicht das nicht, dass er schon Gott vertraut hat, dass er aus seinem Land rausgegangen ist? Reicht es nicht, dass er gehorsam war, gegangen ist? Jetzt kommt die Oberschule, er muss Vertrauen lernen. Ist das kein Vertrauen, wenn er sein Land verlassen hat? Es war Gehorsam. Und jetzt kommt Vertrauen, das ist eine Oberstufe in dem Glaubensleben eines Christen. Man muss Vertrauen lernen. Und wir lesen Kapitel 11, Vers 11, es ist interessant, aber es spricht beide an. Hier geht es um Sarah. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihren Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Interessant. Es geht um Abraham, sein Glaubensleben, und hier wird Sarah erwähnt. Sarah, die gute Hälfte von Abraham, musste durch diese Verheißung glauben, dass Gott ihr einen Sohn gibt. Ja, wir kennen die Geschichte, wo Gott als allererstes zu Abraham spricht, du wirst einen Sohn bekommen. Wir kennen diese Stelle. Wir kennen auch, dass Sarah hinten stand und gelächelt hat. Ja, und dann fragt Gott sie, warum lachst du? Ich will dir Nachkommen schenken. Und wenn ich als Gott dir es sage, wird es eintreten. Und Sarah hat geglaubt. Wir sehen, seit dem Zeitpunkt hat sie nicht mehr gezweifelt. Es ist einmal vorgekommen und es ist biologisch unmöglich gewesen. Es gab es in der ganzen Geschichte der Menschen, gab es nicht so etwas, dass eine Frau im hohen Alter, die unfruchtbar war, noch ein Kind zur Welt bekommen hat. Und hier steht Abraham und Sarah da und Gott sagt, ihr werdet ein Kind bekommen. Und nicht von irgendjemandem, sondern von Sarah. Und du wirst der Vater sein. Das musste sie erstmal glauben. Ja, wir kennen die Geschichte, dass es kurz eine Abweichung gab. Ja, dass Sarah noch gezweifelt hat, dass sie Hagar ihre Magd gegeben hat. Es war so, damals in der hebräischen Kultur war es so, wenn jemand Mägde hatte, wenn eine Magd für den Mann ein Kind zur Welt gebracht hat, war das Kind demjenigen, der den Magd eingekauft hat. Ja, dem die Magd gehörte. Und so hat Sarah ihre eigenen Mägde gehabt, ihre eigenen Arbeitsleute, die für sie gearbeitet haben. Und weil sie nicht am Anfang nicht geglaubt hat, das, was Gott gesagt hat, hat sie Abraham gesagt, nimm meine Magd. Und dieses Kind wird mein Kind heißen. Und wir sehen, Gott kommt nochmal zurück und gibt nochmal Nachhilfe, sagt Abraham und Sarah, ihr werdet ein Nachkommen bekommen. Und von Sarah. Und seit dem Zeitpunkt hat Sarah geglaubt. Ja, sie hat erstmal gelächelt, sie hat erstmal geschmunzelt, weil es sowas noch nie vorgekommen ist. Aber sie haben geglaubt. Und Gott hat gesagt, ich werde dein Nachkommen wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel vermehren. Wir kennen die Geschichte, wo Gott ihm die Sterne zeigt. Wir wissen, dass es nicht Gott war, dass es Jesus war. Ja, aber Abraham spricht ihn als Gott an, weil er keinen anderen Namen wusste. Weil es steht in der Bibel, Gott hat keiner gesehen. Und wer Gott sieht, der muss sterben. Und deshalb kann es nur Jesus gewesen sein, weil er ihn als Gott anspricht. Und wir sehen, dass Abraham glaubt. Und wir kommen schon zur vierten Stufe. Wer weiß, was die vierte Stufe ist? Jetzt kommt die schwierigste Stufe in Abraham seinem Leben, das ist die Hochschule. Die Hochschule erreichen nur die hochqualifizierten Leute. die sich wirklich anstrengen, die sich wirklich hinsetzen und lernen, die erreichen die Hochschule. Aber in unserem Glaubensleben gibt es Stufen, die wir unbedingt erreichen müssen, und Gott führt manchmal Wege, die wir nicht verstehen können. Die Hochschule des Glaubens ist loslassen lernen. Musste Abraham nicht loslassen, wo er von seinem Land rausgegangen ist, wo er seine Freunde gelassen hat, das ist doch auch ein Loslassen. Gott wollte noch ganz persönlich mit Abraham reden. Er wollte noch ganz persönlich ihm zeigen, Abraham, du musst loslassen lernen. Und jetzt kommt eine ganz, ganz harte Schule. Wir lesen Hebräer 11, Vers 17. Hebräer 11, Vers 17. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von Toten erwecken, deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Abraham opferte seinen Sohn. Abraham hat seinen Sohn abgegeben. Jetzt müssen wir uns vorstellen, ein Herz eines Vaters, was so lange auf ein Kind gewartet hat. Mit über 90 Jahren bekommt Abraham seinen ersten Sohn. Ich kann mir nicht vorstellen, was das für eine Freude war, fast ein Jahrhundert durchzuleben ohne Kinder, und jetzt hält er seinen ersten Sohn auf den Armen. Wie viel Zeit hat er diesem Sohn gewidmet? Wie viel Zeit hat er diesem Sohn gegeben, dass dieser Sohn eine Wärme in seinem Vaterhaus bekommt? Und jetzt sehen wir, Abraham hat sich an diesen Sohn gewöhnt. Abraham hat ihn lieb gewonnen. Wie soll es auch anders gehen? Und jetzt kommt Gott und sagt, gib mir deinen Sohn zurück. Ist das nicht schwer? Wir als Väter, ich kann diese Text nicht ohne Tränen lesen. Wie kann ich als Vater meinen Sohn einfach so losgeben, auf den Opferaltar legen? Und jetzt steht Abraham da und Gott fordert von ihm so etwas. Ist das nicht hart? Nachdem er gelernt hat, sein Haus zu verlassen, nachdem er gelernt hat, warten zu können, seinen Neffen den besseren Teil des Landes abzugeben, das bessere Teil. Nachdem er gelernt hat, Vertrauen zu lernen, nachdem er gelernt hat, wo Gott ihm gesagt hat, du wirst einen Sohn bekommen, in so einem hohen Alter, das war unmöglich gewesen. Abraham hat es gelernt. Und jetzt kommt Gott und prüft ihn. Gib deinen Sohn ab. Und Abraham gibt seinen Sohn ab. Wir sehen, Abraham macht sich auf am frühen Morgen, nimmt seine Knechte mit, sein Esel mit, bepackt ihn mit Holz und geht los. Was hat Isaak in der Hand gehalten, wissen wir das?
Feuer.
Er hat das Feuer in der Hand gehalten. Aber er wusste noch nicht, was kommt. Der Vater hat ihm das nicht erzählt. Und jetzt gehen sie. Vater mit einem schweren Herzen den letzten Weg mit seinem Sohn. Er wusste ganz genau, er muss jetzt auf diesen hohen Berg gehen, wo er Gott Isaak zum Opfer geben muss. Und jetzt kommt der Sohn und sagt, Vater, wir haben Holz, wir haben das Feuer. Wo ist das Opfer? Was antwortet Abraham? Gott wird das Opfer geben. Ist das nicht gewaltig, ein Vater, der mit dem Schmerz kämpft? Jetzt muss ich meinen Sohn schlachten, auf dieses Opferaltar legen. Jetzt muss ich mit meinem Sohn diesen Altar bauen. Und jetzt kommt der Höhepunkt, der Sohn fordert den Vater raus. Als Kind fragt er den Vater, wo ist das Opfer? Und der Vater schafft es, ganz demütig zu sagen, Gott wird das Opfer geben. Und jetzt kommen sie schon hoch, jetzt ist der Altar fertig. Jetzt liegt das Holz drauf und immer noch kein Opfer da. Abraham legt Isaak auf dieses Opferaltar, hebt seine Hand mit dem Messer hoch und kurz bevor er ihn schlachten sollte, hält Gott ihn an. Die Prüfung bestanden. Abraham war bereit, seinen Sohn abzugeben. Er wusste, dass Gott keine Fehler macht. Und wir sehen hier noch etwas ganz Gewaltiges. Abraham glaubt an etwas, was noch nie passiert war. Dass Menschen vom Toten auferstehen können. Und bevor er Gott zugesagt hat, wusste er, wenn Gott das von mir fordert, kann er ihn aus den Toten lebendig machen. Das ist gewaltig. Das sind feste Schritte des Glaubens. Wir sind das jetzt durchgegangen, wir sind diese Schule durchgegangen. Abraham hat sie bestanden. Wo befinde ich mich? Bin ich bereit, gehorsam zu lernen? Bin ich bereit, warten zu können, Vertrauen zu lernen und loslassen zu lernen? Oder wo bin ich stehen geblieben? Das ist die Frage, die ich offen in den Raum stellen möchte und uns zum Nachdenken anregen möchte. Wir lesen nochmal Vers 6. Aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Und jetzt die zweite Stelle. Darum schämte sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Wo Abraham losgegangen ist, aus der Stadt, aus dem Land, das Gott ihm geschenkt hat, dass Gott ihm gesagt hat, er soll aus dem Land rausgehen, in ein Land, was er ihm schenken wird, hat Gott angefangen, eine Stadt für ihn zu bauen. Und wir lesen, der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, Gott schämte sich für Abraham nicht und baute ihm eine Stadt. Und Abraham wusste, er wird bald in dieser Stadt sein. Und jetzt kommt das obendrauf, die Hochschule. Er muss die wichtigste, die größte Stufe des Lebens überstehen, die Hochschule. Und er legt sein Kind auf den Altar. Wohin habe ich mein Kind gegeben? Diese Frage möchte ich uns stellen, bevor wir abschließen werden. Abraham wollte gesegnet werden. Er geht aus dem Land raus, damit er gesegnet werden kann, damit er Nachkommen bekommen kann. Das hat Gott ihm verheißen. Ein Mann, der mit 75 Jahren immer noch keine Kinder hatte, hier steht, Gott segnete seine Familie und will ihm Nachkommen schenken. Das war die Verheißung gewesen. Und Abraham entscheidet sich für den Segen. Und mit diesem Segen kommt das, was Gott gesagt hat, ich werde dir Nachkommen geben. Und jetzt bist du bereit, dein Kind auf den Altar zu legen. Abraham war bereit gewesen. Abraham hat sein Kind auf das Altar gelegt. Auf den Altar gelegt, der für Gott errichtet worden ist. Er hat das Kind komplett in Gottes Arme abgegeben. Wo befinden sich meine Kinder? Auf welchen Altar habe ich sie gelegt? Abraham war bereit gewesen, sein Leben durch gehorsam zu sein, damit seine Kinder den richtigen Weg einschneiden. Damit er das Ziel erreicht, damit er diese Stadt erreicht, wo Gott der Baumeister ist. Aber oft beschäftigen wir uns als Väter oder als Mütter verkehrt und legen unser Kind nicht auf das Altar. Danach wundern wir uns, wieso das und das nicht gelingt. In vielen Dingen sind wir als Väter und Mütter mitverantwortlich. Abraham war bereit gewesen, sein Kind komplett für Gott zu geben. Und er hat es geopfert und hier steht es, es ist eine vollendete Tatsache gewesen, er hat sein Kind geopfert. Und so wie wir uns entscheiden, das geschieht. Wenn wir in unserem Leben Gedanken haben, die uns beeinflussen und wir in Gedanken uns für eine Tat entschieden haben, ist es für Gott eine vollendete Tatsache. Sei es Sünde oder irgendetwas anderes. Und genauso war es bei Abraham. Er hat Isaak auf den Altar gelegt. Für Gott war das eine vollendete Tatsache. Im Herzen war er vollkommen bereit gewesen, bis dahin diese Tat durchzuführen. Er hat nicht gezögert. Hier steht, er hebte die Hand und wollte sein Kind opfern. Und Gott schreibt hier durch den Schreiber des Hebräerbriefes, er hat seinen Sohn geopfert. Wie oft machen wir Dinge oder in Gedanken, wie oft entscheiden wir uns für Dinge. Für Sünde. Wie oft zürnen wir über unseren Bruder oder Schwester? Was steht in der Bibel? Wer zürnt, der hat gemordet. Wir sind Mörder. Wenn ich über meinen Nächsten zürne, habe ich damit meinen Bruder schon umgebracht. Obwohl ich die Tat nicht vollendet habe. Für Gott ist es eine vollendete Tat. Es ist genau dasselbe, wie als ob ich das Messer nehme und zusteche. Bei Gott ist es dasselbe. Und wir wissen, dieser Ausmaß von einer Sünde ist gewaltig. Und der Ausmaß von Abrahams Entscheidung war gewaltig gewesen. Isaak wird zu einem Glaubensheld. Wir sehen weiter, was Isaak gemacht hat. Wir sehen, dass Isaak seine Söhne segnete. Er gibt diesen Segen, den der Vater ihm reingebracht hat, gibt er weiter. Weil Abraham seinen Sohn auf den Altar gelegt hat. Möge Gott uns segnen im Nachdenken. Wir haben jetzt diese vier Stufen des Glaubens in Abraham seinem Leben durchgesprochen. Abraham hat es erreicht. Abraham hat diese Prüfungen bestanden. Wo bin ich stehen geblieben? Und warum bin ich stehen geblieben? Warum wächst mein Glaube nicht? Habe ich die Grundschule nicht bis zu Ende geschafft? Vielleicht bin ich sitzen geblieben, weil die Leistungen nicht ausgereicht haben. Ich weiß, wo ich in der 4. Klasse war, kam die Lehrerin mehrmals zu meinem Vater und sagt, ihr Sohn hat die Leistung nicht gebracht, eigentlich muss er sitzen bleiben. Und für mich war es eine unangenehme Sache, aber ich kam nicht hinüberweg. Mein Vater spricht mit mir, wieso, warum verstehst du das nicht? Ich hatte keine Lust gehabt. Ich hatte keine Lust gehabt, deshalb habe ich auch nicht gelernt. Aber ich habe es meinem Vater nie gesagt. Und die Lehrerin hat gesagt, mit allen Augen, die ich zudrücken kann, lasse ich ihr Sohn in die 5. Klasse, aber er wird es nicht schaffen, wenn er sich nicht anstrengt. Und das musste ich von meinem Vater hören. Wo bin ich hängen geblieben? Wo bin ich sitzen geblieben? In welchem Bereich? Ist es die Grundschule? Ist es die Mittelschule? Ist es die Oberschule oder ist es die Hochschule? Aber meistens fängt es mit Gehorsam an. Wie ungern lassen wir uns irgendetwas sagen, gerade als Kinder von den Eltern, wie ungern wollen wir, dass die Eltern uns ständig was sagen und wir müssen gehorsam sein. Wie schwer fällt es uns, sagt die Mutter, bring den Müll raus, sag, wieso ich? Warum kann er das nicht machen? Da fängt es an. Und wenn wir glauben wollen und feste Schritte machen wollen, müssen wir gehorsam lernen. Müssen wir warten lernen. Warten lernen ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Abraham musste 99 Jahre warten, 99 war er, glaube ich, wo Isaak zur Welt kam, musste 99 Jahre warten, bis Isaak kam. Es ist eine lange Zeit. Wie oft treffen wir Vorentscheidungen? Wie oft wollen wir Gott in unseren Entscheidungen weiterhelfen, weil wir nicht warten gelernt haben? Wie oft merken wir, dass wir da stolpern? Oder das Vertrauen lernen. Das ist ganz, ganz wichtig, im Glauben Vertrauen zu lernen. Und zuletzt loslassen. Das, was mir so lieb ist, das, was mir am liebsten ist, loslassen und zu sagen, ich übergebe es komplett Gott. Und wir sehen, Abraham hatte Erfolg gehabt. Wir sehen, was aus Isaak geworden ist. Wir sehen, was aus Jakob geworden ist. Isaak als Sohn, Jakob als Enkel von Abraham durften Glaubensväter genannt werden. Und Gott zählt sie immer wieder auf. Ich bin der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Das Volk Israel wandert durch die Wüste und immer wieder erinnert Gott an diese Vorväter, an die Patriarchen, die durchgegangen sind, die das Glauben durch ganz schwere Prüfungen durchgestanden haben. Wo sind wir stehen geblieben? Wo sind jetzt diese Glaubensväter? Wo sind wir? Wo liegt das Problem, dass unser Glaube nicht wächst? Lasst uns das jetzt ins Gebet nehmen und Gott es ehrlich sagen. Wir können es in stillen Gebeten sagen, wir können es in lauten Gebeten sagen. Gott wird sich freuen, wenn wir ehrlich sind und sagen, ich habe noch nicht gelernt, gehorsam zu werden. Ich habe nicht gelernt, warten zu können. Ich habe nicht gelernt, Vertrauen zu lernen. Ich habe nicht gelernt, loszulassen. Möge Gott uns segnen im Nachdenken. Amen.